Wir haben vor einer Woche mit dem Thema die Abschiedsreden Jesu begonnen. Und wir haben im ersten Teil unseres Themas uns die Situation dieser letzten Nacht unseres Herrn hier in seinem irdischen Wirken vor Augen geführt. Diese letzte Nacht, in der unser Herr seine Abschiedsreden gehalten hat. Es ist der letzte Abend mit seinen Jüngern, die letzte Nacht vor seiner Kreuzigung. Und Johannes beschreibt das in 5 Kapiteln. Das geht in Johannes 13 los mit der Fußwaschung, dem Abendessen und dem Gespräch beim Abendessen. Und geht dann weiter, Johannes 14 bis 60, mit den eigentlichen Abschiedsreden Jesu. Und findet seinen Höhepunkt dann in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, wo der Herr jetzt an der Schwelle zum Gehen nochmal als Hohepriester für seine Jünger betet. Da hat unser Jürgen ja eine ganze Bibelstundenreihe drüber gemacht. Und das Schöne ist, dass an diesem Abend, an diesem letzten Abend, hat der Herr auch an jeden Einzelnen von uns gedacht. Denn als er betet, sagt er: Herr, Vater, ich bitte dich nicht nur für sie, die hier heute da sind, sondern ich bitte dich auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Also sein Blick geht an diesem Abend weiter. Sein Blick geht an diesem Abend weiter auf die Gemeinde aller Zeiten, aller Orte. Sein Blick geht auch bis hierher und auf heute. Vater, ich bitte dich nicht nur für sie, sondern auch für all die, die durch ihr Wort an mich glauben. Also an diesem letzten Abend hat der Herr auch an uns gedacht und auch für uns gebetet. Und in diesen 5 Kapiteln von Johannes 13 bis 17 wird deutlich, wie viel Zeit sich der Herr für seine Jünger nimmt, um sie auf den kommenden Abschied und das danach vorzubereiten. Und bevor wir uns jetzt dem zweiten Teil der Abschiedsreden Jesu zuwenden, möchte ich noch kurz etwas zu Johannes und seiner Art der Darstellung sagen. Johannes ist nicht Paulus. Er hat eine andere Prägung und eine andere Denkstruktur. Wenn auch die ganze Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert ist, so bedient sich der Heilige Geist doch menschlicher Offenbarungsträger in ihrer ganz persönlichen Individualität. Willi hat es vorhin angesprochen, da gibt es keine zwei Gleichen. Das heißt, der Heilige Geist schaltet die menschliche Individualität nicht aus, sondern er bindet sie in sein Offenbarungshandeln mit ein. Wir können uns das an verschiedenen Musikinstrumenten veranschaulichen. Immer bringt der Heilige Geist die Töne hervor. Aber er tut dies auf verschiedenen Instrumenten mit ihrer ganz unterschiedlichen Klangfarbe. Und diese Grundlinie göttlichen Wirkens spiegelt sich heute noch in der Verschiedenartigkeit der Glieder am Leib des Christus wider. Und dies ist bei den Autoren der Bibel eben auch so. Johannes hat in seiner Darstellung nicht die straffe Linienführung des in den Schriften und im juristischen Denken geschulten Paulus. Seine Darstellung besteht eher in einem sich ständig erweiternden, kreisenden Wiederaufgreifen bestimmter Themen. Dabei wiederholt sich manches, wird aber auch immer wieder durch andere Aspekte erweitert. Johannes denkt und schreibt nicht auf einer Linie von A nach B, sondern kreisförmig. Wobei sich diese Kreise wie bei Funkwellen immer mehr ausweiten. Auch bei den Abschiedsreden ist das so. Das ist dieser besondere Charakter dieser Abschiedsreden, dieser besondere Charakter, den wir auch in den Briefen des Johannes immer wieder finden. Und ich habe deshalb einige Themenkreise der Abschiedsreden herausgegriffen, damit wir das besser greifen können, besser verdauen können, und habe das mal in 4 Punkte gegliedert. Jesus geht zum Vater. Aber er hinterlässt uns für unseren Weg erstens eine Wegbeschreibung, zweitens ein Funkgerät, drittens einen Kompass und viertens einen Führer, einen Beistand. Setzen wir uns also wieder zu den Jüngern in diesen Obersaal und hören auf das, was Jesus ihnen und uns noch sagen möchte, bevor er zum Vater geht. Jesus hinterlässt uns erstens eine Wegbeschreibung. Die ersten beiden Wegmarkierungen, die unser Herr uns mit auf den Weg gibt, lauten erstens, vertraut mir. Damit haben wir ja letzten Sonntag schon mal angefangen. Euer Herz erschrecke nicht. Damit steigt Jesus in diese Abschiedsreden dieser letzten Nacht ein. Euer Herz erschrecke nicht. Ja, es gibt viel, worüber wir erschrecken könnten. Und Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ihr vertraut Gott, vertraut auch mir. Vertraut mir. Damit steigt er ein. Vertraut mir. Das ist das Erste, was der Herr hier seinen Jüngern sagt. Damit fängt alles an, dass wir Gott, dass wir aber eben auch Jesus vertrauen lernen in unserem Leben. Uns mit unserem ganzen Leben ihm anvertrauen. Und in jeder neuen Herausforderung unseres Lebens diesen Ruf entdecken. Vertraut mir. Vertrau mir doch. Auch in dieser Herausforderung, auch in dieser neuen Situation deines Lebens. Immer wieder ist das die verborgene Botschaft in allen Herausforderungen unseres Lebens. Vertraut mir. Das ist der Einstieg. Das ist der Start. Und dann gibt Jesus auch gleich das Ziel an. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also damit sind Start und Ziel dieses Weges klar markiert. Vertraut mir, lebt jetzt im Vertrauen zu mir und mit mir. Jeden Tag neu. Und das Ganze hat ein klares Ziel. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Start und Ziel sind damit klar markiert. Unser Vertrauen zu ihm und seine Wiederkunft zu uns. Doch die Sache mit dem Weg bleibt schwierig. Wir lesen das in Johannes 14, 4 bis 6. Wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und vielleicht hätten wir jetzt betreten, geschwiegen und so getan, als wüssten wir, was er meint. Aber der Thomas ist da anders. Der hat immer ganz klar gesagt, auch wenn er was nicht versteht und wenn er zweifelt. Und das hat ihm geholfen. Denn Jesus offenbart sich ihm dann ganz besonders. Es ist gut, wenn wir nicht immer so tun, als wenn alles klar und gut ist. Aber wenn wir das beim Namen nennen, sagen, ja, hier habe ich ein Problem. Hier verstehe ich was nicht. Hier habe ich Zweifel, hier komme ich nicht klar. Wir sind keine perfekten Leute. Wir verstehen so vieles nicht. Und Thomas, der spricht das aus. Thomas spricht zu dem Herr, nee, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auf dieser Welt gibt es viele Wege. Manche versteigen sich sogar zu dem Satz, der Weg ist das Ziel. Selten so ein Unsinn gehört. Doch alles hängt an der Frage, wo wollen wir denn ankommen? Wo soll es denn hingehen? Was ist unser Ziel? Wenn wir bei Gott als unserem Vater, wenn wir im Vaterhaus Gottes ankommen wollen, dann gibt es dafür nur einen einzigen Weg. Jesus. Thomas fragt nach dem Weg und Jesus gibt ihm die Wegbeschreibung in zwei kurzen Sätzen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Außerhalb von Jesus gibt es keinen Weg zu Gott, keine Wahrheit von Gott und kein Leben aus Gott. Deshalb entscheidet sich alles, aber auch wirklich alles in unserem Leben daran, wie wir zu Jesus stehen. Zu Gott als unserem Richter, da kommen wir ganz alleine. Da wollen wir nichts machen. Zu Gott als unserem Richter, dem Richter unseres Lebens, da kommen wir ganz von alleine. Aber zu Gott als unserem Vater kommen wir nur durch Jesus. Das hat Gott einfach mal so entschieden, dass wir zu ihm nur über seinen Sohn Jesus Christus kommen. Gottes Sohnschaft gibt es nur über den Gottessohn. Das hat Gott so entschieden. Als er sein Vaterhaus gebaut hat, hat er eine Tür in dieses Haus gesetzt. Und diese Tür ist Jesus. Das war Gottes souveräne Entscheidung. Jesus hinterlässt uns zweitens ein Funkgerät. Johannes 14, ab Vers 12, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jesus geht zum Vater. Aber damit hört sein Heilswirken auf dieser Erde ja nicht auf. Es findet seine irdische Fortsetzung durch die Seinen. Wir sind berufen und bevollmächtigt, sein Werk fortzusetzen. Nicht sein Erlösungswerk von Karfreitag und Ostern, aber sein Werk der Heilsvermittlung und Heilsausbreitung. In diesem Sinne werden die Seinen sogar größere Werke tun als Jesus in seinen Erdenzeiten. Denn der irdische Jesus, der hat nur innerhalb Israels gewirkt. Die Seinen, die wirken bis an die Enden der Erde. Dem irdischen Jesus folgten 11 Jünger und einige Frauen. Aber allein nach der Pfingstpredigt des Petrus kommen gleich mal 3000 zum Glauben an Jesus. Heute sind es Millionen. Der irdische Jesus rief Menschen in seine Nachfolge als Jünger. Die Seinen heute rufen Menschen in die Neuzeugung als Söhne und Töchter Gottes. Schon an diesen wenigen Beispielen sehen wir, was Jesus damit meint, dass wir größere Werke tun werden als er selbst in seinen Erdentagen. Aber diese größeren Werke tun wir nicht aus uns selbst. Schon unser Herr hat von sich bezeugt in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Und Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Sohn hat also nie eigenwillig oder eigenmächtig, sondern immer aus der Verbindung mit dem Vater herausgehandelt. Das kann und darf bei uns nicht anders sein. Deshalb brauchen wir eine Kommunikationsmöglichkeit auf unseren Weg. Ein Funkgerät für unterwegs. Diese Funkverbindung mit dem Vater und mit unserem Herrn ist das Gebet. Deshalb folgt hier in dieser Abschiedsrede Jesu unmittelbar auf das Thema der größeren Werke die Ermächtigung zu einem Gebet, das Erhörung findet und den Arm Gottes bewegt. Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Dabei ist nicht die Möglichkeit des Gebets als solches neu, Das gab es auch schon im Alten Testament. Sondern die Ermächtigung zu einem Gebet im Namen Jesu, verknüpft mit der Zusage, dass ein solches Gebet im Namen Jesu immer erhört werden wird. Aber was bedeutet das denn? Beten im Namen Jesu. Die Formulierung im Namen von ist eine juristische Formulierung. Die ist mir ganz vertraut, die habe ich ganz oft in meiner juristischen Tätigkeit erlebt. Im Namen von ist die juristische Formulierung für Bevollmächtigung und Stellvertretung. Damit wird ausgedrückt, dass da jemand nicht im eigenen Namen handelt, nicht für sich selbst, nicht aufgrund eines eigenen Rechtes und auch nicht im eigenen Interesse, sondern im Namen eines anderen, in dessen Auftrag, in dessen Vollmacht, in dessen Willen, in dessen Vertretung. Wenn Jesus uns dazu ermächtigt, in seinem Namen zu beten, bedeutet dies ein bewusstes Beten, erstens aufgrund der Rechtstellung Jesu und zweitens in Bindung an den Willen Jesu. Und beides ist wichtig. Was hätten wir denn in uns selbst aufgrund unserer eigenen Person für ein Recht von Gott, die Erfüllung unserer Bitten zu erwarten? Keines. Wir müssten im Blick auf uns selbst beschämt den Blick senken und den Mund halten. Deshalb ist dieses Bewusstsein so wichtig, dass wir nicht aufgrund eigenen Rechtes, nicht im eigenen Namen, sondern aufgrund der Bevollmächtigung Jesu, in Jesu Namen, unsere Bitten vorbringen. Jesus wusste, dass der Vater ihn allezeit erhört. Wenn wir im Namen Jesu beten, ist es so, als würde Jesus selbst den Vater bitten. Im Namen Jesu beten bedeutet also, ich berufe mich im Gebet ganz auf die Person Jesu, auf seine Gerechtigkeit, die jetzt meine Gerechtigkeit sein darf, auf seine einzigartige Sohnesstellung, die jetzt auch mir den Zugang zum Thron der Gnade eröffnet. Ich mache mir bewusst, dass ich nicht aufgrund eigenen Rechtes, sondern aufgrund der Ermächtigung Jesu meine Bitten so vor den Vater bringen darf, als würde Jesus selbst dies tun. Und wenn wir uns dies bewusst machen, indem wir in unserem Gebet die Formulierung in Jesu Namen hinzufügen, dann ist das in Ordnung. Manche machen das so im Beten, dass sie ganz bewusst diesen Ausdruck im Namen Jesu dann ihrem Gebet noch hinzufügen. Das ist in Ordnung, wenn wir uns das dadurch bewusst machen. Doch dieser Zusatz darf nicht zu einer leeren Worthülse oder einer Zauberformel werden. Dann wäre etwas schiefgelaufen. Auch der zweite Aspekt der Bevollmächtigung ist wichtig. Wir beten im Namen Jesu nicht nur unter Berufung auf die Person Jesu, sondern eben auch in der Bindung an den Willen Jesu. Jesus gibt uns nämlich hier keinen Gebetsautomaten, sondern Gebetsvollmacht. Das ist ein großer Unterschied. Jesus gibt uns hier keinen Gebetsautomaten, den er uns hier in unser Leben reinstellt. Also mit den Automaten ist ja so eine Sache. Ich habe da einige Erfahrungen gemacht in den 25 Jahren in meinem öffentlichen Nahverkehr. Und dann auf den Bahnsteigen und dann irgendwann, wenn mich Hunger oder Durst geplagt haben, ich dann diese Automaten ab und zu mal aufgesucht habe. Dann stehst du da vor diesem Automaten. Und was ist das Entscheidende jetzt in diesem Vorgang? Du wirfst oben was rein. Und dann entscheidest du, was unten rauskommen soll. Du wählst. Du suchst dir eine Sache aus. Das ist das ganz entscheidende Merkmal an dieser Sache. Du entscheidest, was unten rauskommen soll. Und jetzt gibt's dann ab und zu mal so ganz merkwürdige Erfahrungen, die man da machen kann. Und die sind so wunderbar geistlich zu übertragen. Da stecke ich oben Geld rein, wähle meine Sache und da kommt unten nichts raus. Das Geld ist weg, aber es kommt nichts raus. Was für eine Dreistigkeit, alles mir schon passiert. Und so auch im Gebet, wir stehen und wir werfen oben immer schön unser Gebet rein und wir wählen, was wir haben wollen, da kommt nichts raus. Und wir sagen uns, was nu? Sind empört vor Gott. Und Gott sagt uns, du, ich bin kein Automat. Meine Zeit, nicht deine. Nicht du bist der Herr, weil du da oben was reinsteckst und auf irgendeinen Knopf drückst. Damit bist du nicht der Herr über mich, über mein Handeln, wann was da rauskommt. Ja, das führt mich zu einer zweiten traumatischen Erfahrung, die ich mit so einem Automaten gemacht habe. Ich habe doch da einen Hanuta ausgewählt und dann kam unten eklige, dunkle Lakritze raus. Die mag ich ja so gar nicht. Versteht ihr auch hier wieder, da hat der Automat einfach was anderes rausgeworfen, als ich eigentlich gewählt hatte. Das ist auch eine Erfahrung, die wir im Gebet machen. Ja, ich habe euch ja erzählt, beten kann gefährlich sein. Wenn Gott mit einmal etwas so ganz anderes schenkt, was wir überhaupt nicht verstehen, was wir gar nicht gewollt haben. Und Gott sagt wieder, du, ich weiß besser, was du brauchst. Du kriegst jetzt keine Cola, du kriegst jetzt den Gemüsesaft hier unten. Ich weiß, was gut ist für dich. Also, der Gebetsautomat, der suggeriert uns, wir sind die Herren, wir wählen, wir entscheiden und wir haben den gesamten Zusammenhang im Griff, Zeit und was rauskommt. Und Gott sagt uns, ich gebe euch hier kein Gebetsautomaten, aber ich gebe euch Gebetsvollmacht. Ein Bevollmächtigter ist aber an den Auftrag und an den Willen dessen gebunden, in dessen Namen ihr handelt. Das Gebet im Namen Jesu ist nur deshalb mit der Zusage umfassender Erhörung verknüpft, weil es in der Bindung an den Willen Jesu geschieht, sonst hätte Gott das doch nie so verheißen. Nur deshalb hat es diese Zusage, weil es in der Bindung an den Willen Jesu geschieht. So schreibt Johannes auch in 1. Johannes 5,14, das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Dass er uns hört, gemeint ist erhört, hören tut man sowieso immer, dass er uns erhört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. 1. Johannes 5,14. Das ist die entscheidende Voraussetzung für vollmächtiges Beten, das auch Erhörung erleben darf. Wir wollen uns deshalb noch mehr danach ausstrecken, nicht einfach nur in den Bahnen dessen zu beten, was wir für gut und richtig halten, sondern es vielmehr lernen, auch im Gebet auf Gott zu hören und uns die Bitten zeigen zu lassen, die in seinem Willen sind. Und dazu brauchen wir sein Wort, dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und deshalb werden diese beiden Dinge genau das Nächste sein, was Jesus jetzt anspricht. Wir sind Gebetsbevollmächtigte Jesu. Dessen wollen wir uns bewusst sein und von dieser Ermächtigung Jesu wollen wir Gebrauch machen. Und dabei immer mehr lernen, in den Bahnen dessen zu bitten, was er uns als seinen Willen offenbart. Damit komme ich zum dritten Punkt. Jesus hinterlässt uns einen Kompass. Wenn wir im Namen Jesu beten wollen, brauchen wir die Erkenntnis seines Willens. Und deshalb hinterlässt uns der Herr für unseren Weg neben der Funkverbindung auch noch einen Kompass. Seine Gebote. Es ist also kein Zufall, dass der Herr unmittelbar nach der Ermächtigung zum Gebet in seinem Namen gleich als nächstes auf seine Gebote zu sprechen kommt. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie ein Kompass sind die Gebote Jesu uns eine Orientierungshilfe auf unserem Weg. Ein Kompass ist kein Navi. Es zeigt uns nicht den Weg, sondern ein Kompass zeigt uns die Richtung. So zeigen die Gebote Jesu uns nicht immer den konkreten Weg, aber immer die richtige Richtung. Sie bewahren uns davor, dass wir in die falsche Richtung laufen und uns so verirren. Die Gebote Jesu sind also keine Spaßbremse, sondern Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und das ist auch das eigentlich Überraschende an der Formulierung Jesu. Jesus verknüpft hier Liebe und Gebote miteinander und macht aus beiden ein Paar. Für unser Gefühl sind Gebote ja eher die Feinde der Liebe. Bei Jesus gehören beide zusammen. Wir merken, wie weit wir weg sind von dem, was Gott unter Liebe versteht. Wir dachten, die gefühlsintensiven Worship-Einheiten unserer Gottesdienste seien der höchste Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Doch unser Herr sagt ganz nüchtern, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ob wir Jesus wirklich lieben, zeigt sich also nicht in erster Linie im Anbetungsteil unserer Gottesdienste, sondern in unserer Lebensrealität, in einem Leben, das sich an die Gebote Jesu hält. Auch da, wo es was kostet, auch da, wo es wir so gar nicht einsehen wollen. So wie die Gebote Jesu aus seiner Liebe zu uns gegeben wurden, so wollen wir sie auch als Ausdruck unserer Liebe zu ihm halten. In seinen Geboten, in seiner Spur leben. Wir haben eine Wegbeschreibung, eine Funkverbindung und einen Kompass. Aber irgendwie ist das noch nicht genug. Wie soll uns das den Jesus an unserer Seite ersetzen? Unser Herr weiß das auch. Deshalb kommt er jetzt auf den Führer, den Beistand zu sprechen, den er uns auf unserem Weg an die Seite stellen will. Jesus hinterlässt uns viertens einen Führer, einen Beistand. Johannes 14, Abvers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn auch nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus geht zum Vater. Aber auf seine Bitte sendet der Vater uns einen anderen Beistand. Für Beistand steht hier im Griechischen das Wort Parakletos. Wörtlich übersetzt heißt das, der zur Hilfe Herbeigerufene. Im griechischen Sprachgebrauch hat dieses Wort ein breites Bedeutungsspektrum. Es bezeichnet den juristischen Berater, den Fürsprecher, den Rechtsanwalt. Also in diesem Sinne, Birgit, bist du ein Parakletos. Ja. Es bezeichnet den juristischen Berater, den Fürsprecher, den Rechtsanwalt. Oder auch ganz allgemein den Beistand, den Tröster, den Helfer, der mir zur Seite steht, weil ich es allein nicht packe. In welcher Situation ein Mensch sich auch allein, hilflos und überfordert vorkommen mag, der Parakletos ist der Helfer und Berater, der ihm zur Seite steht. Was für ein feines Wort, um das Wesen und die Funktion des Heiligen Geistes zu beschreiben, den der Vater uns als anderen Beistand an die Seite stellt. Dabei weist dieser Ausdruck anderer Beistand darauf hin, dass der Heilige Geist uns als Stellvertreter Jesu auf Erden gegeben wird. Das ist nicht der Papst, sondern der Heilige Geist. Darum sagt der Herr auch in Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus selbst ist es also, der im Heiligen Geist zu uns kommt. Und dann wird dieses zu uns in Vers 17 noch konkretisiert. Er, der Heilige Geist, bleibt bei euch. Das wäre ja schon viel. Aber es geht noch weiter. Und er wird in euch sein. Der Heilige Geist bleibt also nicht nur bei uns, sondern er wird in uns sein. Hier vollzieht sich ein ganz wichtiger heilsgeschichtlicher Fortschritt. Aus dem Christus unter uns, bei uns, wird durch den Heiligen Geist ein Christus in uns. Obwohl wir ihn nicht mehr sehen können, ist der Herr uns nicht ferner als den Jüngern zu seinen Erdenzeiten. Im Gegenteil, er ist uns näher. Er ist nicht nur bei uns, außerhalb von uns, sondern in uns. Am Anfang seiner Abschiedsrede spricht Jesus davon, im Vaterhaus eine Wohnung für uns zu bereiten. Jetzt, das fand ich ganz interessant, dreht der Herr den Spieß um und spricht davon, dass er und sogar der Vater Wohnung in uns machen will. Das ist eine ganz fantastische Linie in dieser Abschiedsrede. Er geht hin, bereitet eine Wohnung für uns. Und gleichzeitig sollen wir jetzt Wohnung für ihn bereitstellen, unser Leben. Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es gibt also nicht nur ein Kommen Jesu zur Entrückung der Gemeinde oder zur Aufrichtung seines Reiches. Es gibt ein früheres Kommen Jesu, ganz persönlich, zu jedem Einzelnen von uns im Heiligen Geist. Jesus will in dir und mir Wohnung machen. Was für ein Vorrecht. Der Herr aller Herren will in mir, in dir wohnen. Ist das nicht ein guter Grund, die Wohnung unseres Lebens mal wieder gründlich aufzuräumen? Durch den Heiligen Geist erhalten wir jetzt einen eigenen, unmittelbaren Zugang zum Vater. Die Jünger mussten in allem den Jesus außerhalb von sich fragen, wenn sie etwas nicht verstanden. Und sie verstanden das meiste nicht, weil der natürliche Mensch die Dinge Gottes eben nicht verstehen kann. Wenn Jesus nicht bei ihnen war und ihnen alles besonders erklärte, dann blieb ihnen das Wort Gottes so verschlossen und unverständlich wie allen anderen Menschen auch. Das ändert sich jetzt mit dem Weggang Jesu. Wir dürfen den Erklärer und Übersetzer von Gottes Wort jetzt in uns haben. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Darum konnten die Jünger auch die Worte Jesu in der Bibel so zuverlässig übermitteln, weil der Heilige Geist sie alles gelehrt und sie an alles erinnert hat. Und durch diese Weitergabe im Wort der Bibel kann der Heilige Geist jetzt auch uns an die Worte Jesu erinnern und uns lehren. Deshalb sagt Jesus in Johannes 16, Vers 7, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist uns also sogar nützlich, dass Jesus weggeht. Denn nur so geht es diesen großen heilsgeschichtlichen Schritt im Offenbarungshandeln Gottes weiter. Vom Christus unter uns zum Christus in uns. Und das ist nicht der einzige Fortschritt im Offenbarungshandeln Gottes. Noch etwas sagt der Herr seinen Jüngern an diesem letzten Abend. Johannes 16, 12 bis 14. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Es gab also vieles, was der Herr seinen Jüngern in seinen Erdentagen noch nicht sagen konnte. Sie konnten es noch nicht tragen, noch nicht verkraften, noch nicht verstehen. Dazu brauchten sie den Heiligen Geist. Erst mit dieser neuen Zugangs- und Verständnismöglichkeit durch die Sendung des Heiligen Geistes konnte der Herr seiner Gemeinde jetzt noch dieses Viele sagen, das er zu seinen Erdenzeiten noch nicht sagen konnte. Das kommt erst jetzt in den Briefen der Apostel, besonders auch in den Briefen des Apostels Paulus, ans Licht. Und deshalb ist es so grundverkehrt, wenn in Gemeinden überwiegend nur aus den Evangelien gepredigt wird. Manchmal noch mit dem Verständnis, dass wir es hier mit dem originalen Wort Jesu zu tun haben. Das widerspricht doch dem, was Jesus selbst hier sagt. Wenn wir bei den Evangelien stehen bleiben, bleiben wir bei dem Vorletzten der Gottesoffenbarung stehen. Das letzte und abschließende Update der Gottesoffenbarung geschieht erst nach der Sendung des Heiligen Geistes, durch die Verkündigung und die Briefe der Apostel. Auch in den Aposteln ist doch Jesus selbst der Redende. Auch der Heilige Geist empfängt doch alles nur von Jesus. Und er hat nur ein Ziel, Jesus zu verherrlichen. Und deshalb ist es so grundverkehrt, wenn manche den Heiligen Geist in die Mitte ihres Lebens, ihres Glaubens rücken und sogar dann zu ihm beten. Es geht dem Heiligen Geist nie um sich selbst, sondern immer um die Verherrlichung Jesu. Und wenn dieser Geist in uns lebt und wirkt, dann wird das jetzt auch das große Herzensanliegen unseres Lebens werden, Jesus zu verherrlichen, in Wort und Werk und allem Wesen. So schreibt es der Apostel Paulus ja auch, Epheser 1, damit wir etwas sind zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das ist die letzte große, tiefe Bestimmung unseres Lebens. Jesus zu verherrlichen, etwas zu werden zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Darum geht's. Nicht, dass man uns anguckt und sagt, boah, toller Typ, oder was der kann, wie der glaubt, was der macht. Und sagt, Manometer, was Jesus aus dem gemacht hat, was Jesus in dem macht, das ist ja toll. Jesus, seine Gnade. Ihn verherrlichen, das ist eigentlich das Zentrum unserer Berufung. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil der Abschiedsreden Jesu betrachtet. Aber ihr werdet beim Weiterlesen merken, dass die angesprochenen Themen hier in Johannes 14 bis 16 immer wieder aufgegriffen werden und sich durch diese ganzen drei Kapitel hindurchziehen. In immer neuen Wendungen, mit immer neuen Aspekten und immer noch Erweiterungen. Da kommt dasselbe, was schon gesagt war, da kommt immer noch irgendwie was dazu, was Neues, noch was Weiteres. Aber die Grundlinien dessen, was Jesus uns sagen will, bevor er zum Vater geht, diese Grundlinien sind gelegt. Wir haben eine Wegbeschreibung, eine Kommunikationsmöglichkeit, einen Kompass und einen Führer, einen Beistand. Und jetzt ist es an uns, auch weiterhin in der persönlichen Stille, uns immer wieder einmal zu den Jüngern in diesen Obersaal zu setzen und unserem Herrn an diesem letzten Abend weiter zuzuhören. Mit diesem großen Privileg, das die Jünger damals noch nicht hatten, dass wir heute diesen anderen Beistand in uns haben, der uns die Worte Jesu übersetzt und lebendig macht. Deshalb meine Leseempfehlung für die nächsten Tage, Johannes 13 bis Johannes 17. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast das Kreuz vor Augen, wenige Stunden später. Und in Gethsemane wird deutlich, was dich das gekostet hat, was das für ein Kampf war. dass du nicht so einfach da heroisch drüber geflogen bist, weil du das ja alles schon wusstest, sondern durch welche Versuchungen und Anfechtungen dich dieser Weg geführt hat. Und trotzdem nimmst du dir hier an diesem letzten Abend so viel Zeit für deine Jünger und so viel Zeit für uns. Wir sind dir so wichtig, dass du dir diese Zeit nimmst, um uns das alles zu erklären und zu zeigen, was jetzt wichtig ist für diesen Weg, den wir gehen bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst und uns zu dir nimmst. Und Herr, lass uns das immer wieder neu bewusst werden und lernen, dass wir so in deiner Spur laufen, in diesem Vertrauen, auf dieses große Ziel zu und dass wir diese Möglichkeit nutzen, die du uns mitgibst auf unseren Weg, Herr, diese Gebetsvollmacht, deine Gebote als die Wegmarkierungen unseres Lebens, Herr, und dann auch, dass wir den Heiligen Geist in uns nicht dämpfen, nicht betrüben, nicht unterdrücken, sondern ihm weiten Raum geben in unserem Leben. Herr, lass dein Wort und dein Geist reichlich in uns wohnen, uns erfüllen, damit wir immer mehr etwas werden zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Danke, wir beten dich an. Amen.